Fußball-Europameisterschaft geht aktuell gerade in Deutschland über die Bühne. Und für viele gehören salzige Snacks zum Fußballschauen einfach dazu. Chips, Snips, Soletti. Die Vielfalt von fettig-salzigem ist hier endlos. Und es ist auch kein Problem, diese Snacks zwischendurch zu sich zu nehmen. Aber auf Dauer bekommt unser Körper einfach zu viel Salz ab. Und was macht das mit uns? Was macht es mit unserem Körper, unserer Gesundheit? Wie ungesund ist Salz wirklich? Sollte man es vielleicht sogar ganz weglassen? Diese Fragen beantwortet heute Elisabeth Peil. Die Ernährungsexpertin ist Leiterin des Instituts für Diätologie der FH Joanneum und Vorstandsmitglied der Adipositas Gesellschaft. Mein Name ist Martina Marx und ich sage Hallo zu dieser Folge von Ist das gesund? Hallo Frau Peil.
Hallo Frau Marx.
Beginnen wir mit dem Positiven. Welche Funktion hat denn Salz in unserem Körper?
Also Salz ist ja in unserem Körper lebensnotwendig für unsere Körperfunktionen. Hier kann man sich vorstellen, es reguliert zum Beispiel den Wasserhaushalt, ist an Nervenweiterleitungen zu den Muskeln beteiligt. Im Säure-Basen-Haushalt spielt Salz eine wichtige Rolle. Und jetzt auch hinsichtlich dieser Regulation des Wasserhaushalts ist es natürlich besonders wichtig für die Blutdruckregulation.
Mhm. Aber wenn wir dann so diverse Ernährungstipps oder auch in Magazinen oder was auch immer lesen, hören wir immer, dass Salz ungesund ist. Was macht Salz denn dann ungesund?
Wie in sehr vielen Fällen, die Menge macht's. Also grundsätzlich brauchen wir Salz, eben um diese ganzen wichtigen Körperfunktionen aufrechterhalten zu können. Aber hier würde es ausreichen, wenn wir pro Tag ca. 1,4 Gramm Salz zu uns nehmen würden. Generell lauten die Empfehlungen für den Salzkonsum, dass wir nicht mehr als 5 bis 6 Gramm pro Tag zu uns nehmen sollten. Das heißt, das kann man sich vorstellen, das ist ein Teelöffel voll. Aber wir sprechen hier nicht nur eben von dem Salz, das wir über Kochen und über die Zubereitung zu uns nehmen, sondern auch über das Salz, das sich auch in unterschiedlichen Lebensmitteln versteckt. Wenn wir jetzt über diese 5 bis 6 Gramm pro Tag ständig drüber sind, dann kann es natürlich sein, dass das auf unseren Körper auch negative Folgen hat, wie eben auch bereits angesprochen Blutdruckregulation. Bedeutet aber auch, wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen, dann kann das auch unseren Blutdruck erhöhen und damit auch negative Folgen für unser Herz-Kreislauf-System haben.
Wie viel dürfen denn Kinder? Ich glaube, bei Kindern ist die Empfehlung ein bisschen niedriger wahrscheinlich.
Genau. Bei Kindern ist ja die Niere noch nicht voll entwickelt. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Kinder unter einem Jahr weniger als 1 Gramm Salz pro Tag brauchen und unter 6 Jahren dann weniger als 3 Gramm. Dann gleicht sich die Empfehlung im Laufe der Jahre an die Erwachsenen an.
Ich glaube, ich habe in der Vorbereitung jetzt gelesen, dass wir grundsätzlich meistens das Doppelte so durchschnittlich zu uns nehmen, als wir eigentlich sollten. Da wäre ich irgendwo bei 10 Gramm, 12 Gramm. Ist das richtig?
Genau, also wir wissen es nicht hundertprozentig genau, aber laut den Daten des letzten Ernährungsberichts beziehungsweise auch aufgrund einiger anderer Daten kann man sagen, wir essen ungefähr 8 bis 10 Gramm Salz täglich. Das heißt, das wäre eigentlich mehr als das Doppelte, das wir zuführen sollten.
Mhm. Wenn Sie sagen, die Menge macht's oder die Menge macht das Gift, wie das Sprichwort lautet, um die Menge kontrollieren zu können, muss ich ja wissen, was ich zu mir nehme, beziehungsweise wo Salz überall enthalten ist. Was sind denn so die gängigsten Lebensmittel? Weil ich meine, wir wissen, die EM ist gerade und Chips und Snips und so sind am Abend häufig irgendwie jetzt stehen am Couchtisch. Aber was sind denn so die Lebensmittel, wo sich Salz versteckt, wo man es vielleicht in der ersten Sekunde jetzt nicht vermuten würde?
Das sind grundsätzlich alle verarbeiteten Lebensmittel. Das heißt, immer wenn wir über Fertigprodukte sprechen, können wir davon ausgehen, dass in diesen Fertigprodukten sehr, sehr viel Salz drinnen ist. Das können eben so Dosengerichte sein, das können Fertigpizzen sein, Suppen, Soßen oder dergleichen. Also hier versteckt sich sehr, sehr viel Salz. Auch in gesalzenen Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Ähnlichem ist sehr viel Salz drin, auch in Fischkonserven. Aber es versteckt sich Salz auch in vielen Lebensmitteln, wo es vielleicht nicht unbedingt vermuten würden. Also ich denke jetzt an Brot und Gebäck, das einen sehr hohen Salzanteil aufweist, oder eben auch Wurstprodukte bzw. auch Käse und so weiter. Das sind Produkte, die sehr, sehr viel Salz enthalten. Und es gibt dann natürlich auch noch aber andere Lebensmittel, Sie haben schon angesprochen, wo man natürlich, wenn man Chips isst oder Salzstangen, dann denkt man vielleicht auch eher daran, dass man jetzt was Salzhaltiges konsumiert, wie wenn man jetzt ein Stück Brot zu sich nimmt.
Okay, weil gestern das Österreich-Spiel angeschaut, meine Zunge fühlt sich heute etwas pelzig an, weil ich so viel Chips gegessen habe. Ja, aber das ist nur mein Problem.
Und da kann der Salzkonsum dann gleich einmal drüber schießen. Aber es ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel, dass man sich was vorstellen kann, wenn man jetzt eine banale Wurstsemmel hernimmt, dann hat man in einer Wurstsemmel schon 2,3 Gramm Salz im Durchschnitt drinnen. Das heißt, hier versteckt sich schon jetzt nicht ganz die Hälfte in der Semmel, der Großteil in der Wurst und dann kommt noch das Salz in den Essiggurken dazu. Und wenn man an so eine 400 Gramm Dose Gulasch denkt, dann hat man mit dieser Dose Gulasch schon den ganzen Salzbedarf des ganzen Tages gedeckt. Also da hat man ungefähr so zwischen 5 und 6 Gramm Salz drinnen.
Das heißt, man sollte hochverarbeitete Lebensmittel oder grundsätzlich verarbeitete Lebensmittel in Maßen genießen.
Genau, also hier ist auch ein wesentlicher Faktor, dass man mehr zu frischen Produkten greift. Das heißt, dass man auch vielleicht auch in der Zubereitung einmal weniger Salz verwendet, dafür mehr mit Kräutern und Gewürzen arbeitet oder auch geschmacksintensive Zubereitungsarten wie Anbraten, Rösten, Toasten. Alles, was den Geschmack von Lebensmitteln auch heben kann, kann hier auch helfen, den Salzkonsum zu reduzieren. Und ein ganz wichtiger Tipp, man beobachtet es sehr häufig, das Essen kommt auf den Tisch und als erstes wird zum Salzstreuer gegriffen und es wird einmal nachgesalzen, bevor überhaupt gekostet wird. Das heißt, vielleicht doch einmal zuerst kosten und dann nachsalzen, da kann man sich auch schon einiges Salz einsparen.
Bei mir hilft ja jetzt seit neuestem, es gab diese Studie, dass wenn man diese Wegwerfsalzstreuer aus Plastik verwendet, wie viel Mikroplastik man dann mitsalzt quasi und mit isst. Und das hat bei uns in der Kantine wirklich Auswirkungen, weil Kolleginnen und ich weniger jetzt zu diesen Salzstreuern greifen. Aber es gab auch noch kürzlich eine andere Studie von der MedUni Wien, die besagt, dass häufiges Nachsalzen das Risiko für Magenkrebs steigern kann. Also Leute, die tendenziell, so wie Sie gesagt haben, einmal zum Nachsalzen greifen. Welche gesundheitlichen Risiken hat denn übermäßiger Salzkonsum für uns?
Also wie Sie es angesprochen haben, die Studie der MedUni Wien, das war jetzt gerade in Österreich, glaube ich, die erste größere Studie, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Es gibt aus Asien sehr viele Hinweise, dass eben ein hoher Salzkonsum mit dem Risiko für die Entstehung von Magenkrebs einhergehen kann, weil gerade in den asiatischen Ländern mit Sojasoßen und Fischsoßen und so ähnlichem natürlich sehr, sehr viel Salz konsumiert wird. Also das wäre ein Risikofaktor. Vermutlich der höchste Risikofaktor in den Industrieländern ist das Risiko, einen erhöhten Blutdruck zu entwickeln und gleichzeitig dann auch natürlich in weiterer Folge das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter zu erkranken. Das heißt, das würde dann auch mit einer erhöhten Sterblichkeit einhergehen. Aber Salz, es gibt auch Hinweise, dass Salz in der Entstehung von Osteoporose ein Risikofaktor ist und auch bei anderen Magenerkrankungen wie Gastritis. Aber ich glaube, das, was jedem bekannt ist und sicher der höchste Risikofaktor ist, der Blutdruck. Wobei man hier auch unterscheiden muss, es ist nicht bei jedem Menschen so. Also nicht jeder Mensch, der zu viel Salz ist, bekommt automatisch einen höheren Blutdruck. Wir sprechen hier von salzsensitiven bzw. nicht-sensitiven Personen. Mhm. Das heißt, salz-nicht-sensitive Personen haben wesentlich ein niedrigeres Risiko, aufgrund eines erhöhten Salzkonsums einen erhöhten Blutdruck zu entwickeln. Warum das so ist, warum manche Menschen darauf reagieren oder nicht, weiß man nicht. Also das ist nicht abschließend geklärt. Man weiß, dass im Alter die Salzsensitivität steigt, bzw. auch bei Patienten, die ein metabolisches Syndrom, das heißt Übergewicht, Diabetes und so weiter haben. Aber hier ist noch nicht letztendlich geklärt, wo diese Sensitivität herkommt. Und man muss auch dazu sagen, man muss sich natürlich auch immer die Ernährung als Ganzes anschauen. Klar, Salz ist ein Risikofaktor, aber es kommt auch darauf an, wie viel Obst und Gemüse habe ich in meiner Nahrung, wie viel bewege ich mich, trinke ich Alkohol, rauche ich und so weiter. Also man muss das Ganze schon auch eingebettet im Rahmen einer Gesamternährung sehen.
Kann man diese Salzsensitivität relativ einfach herausfinden und testen oder ist das was, was dann vielleicht erst in Studien wirklich herausgearbeitet werden kann?
Ja, also das kommt eher durch Beobachtungen in Studien, in Studien zustande.
Wenn wir jetzt darüber reden, Sie haben schon genannt, der Risikofaktor Salz, gibt es denn Erkrankungen oder gesundheitliche Zustände, wo ich besonders darauf achten muss, dass ich nicht zu viel Salz zu mir nehme?
Ja, also ich denke jetzt gerade eben bei Patienten, die einen Bluthochdruck haben. Klar, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Es ist aber auch bei Patienten, die an Nierenerkrankungen leiden beispielsweise, weil im Salz ist ja Natrium und Chlorid drinnen und gerade bei Nierenerkrankungen kann sein, dass die Natriumzufuhr eingeschränkt werden muss. Das heißt, diese Personen müssen natürlich noch einmal ganz besonders dann auch auf ihre Natriumzufuhr achten. Auch bei Personen mit Übergewicht macht es Sinn, den Salzkonsum zu reduzieren, weil Salz natürlich auch Wasser im Körper bindet. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Erkrankungen, wo das auch wichtig sein könnte.
Würde es eigentlich Sinn machen, komplett auf Salz zu verzichten?
Nein, also komplett auf Salz verzichten kann man wahrscheinlich grundsätzlich nicht, weil Salz ist ja auch in natürlichen Produkten drinnen. Das heißt, sprich Natrium und Chlorid, also die beiden Stoffe, aus denen Salz entsteht. Und wie gesagt, dadurch, dass Salz an unseren vielen Körperfunktionen auch beteiligt ist und dabei eine wichtige Rolle spielt, ist es nicht sinnvoll, jetzt komplett auf Salz zu verzichten, sondern man sollte einfach eigentlich einen mäßigen Umgang mit Salz forcieren. Es gibt auch diesen klassischen Salzmangel, nur sage ich jetzt einmal, in Fällen, die jetzt nicht unbedingt mit unserer Ernährung zu tun haben. Also ich denke hier jetzt beispielsweise an Leistungssportler oder an Menschen, die sehr viel in der Hitze arbeiten, sehr viel schwitzen, oder auch Patienten, die Diuretika, das heißt Medikamente nehmen, die unseren Körper entwässern. Wenn hier dann nicht auf eine ausgeglichene Zufuhr geachtet wird, kann es natürlich auch vorkommen, dass hier auch ein Salzmangel zustande kommt. Aber das ist jetzt eigentlich nicht dadurch, dass wir einfach mit der Ernährung zu wenig Salz zu uns nehmen, sondern das ist einfach auf diese außergewöhnlichen, besonderen Situationen zurückzuführen.
Besonders wir in der Steiermark und in Österreich, wir kennen ja das jodierte Salz und die, wie soll ich sagen, die schreckliche Vorstellung des Kropfes. Ist das eigentlich immer noch ein Problem oder ist das einfach was, was in die Vergangenheit gehört?
Es ist insofern nicht mehr das große Problem, weil in sehr, sehr vielen oder in den meisten Salzen inzwischen Jod zugesetzt ist. Also das kommt ja aus der Vergangenheit, eben diese Kropferkrankungen, weil die Böden in Österreich besonders jodarm sind. Deshalb haben sich diese Krankheitsbilder entwickelt und man ist dann dazu übergegangen, das Speisesalz zu jodieren. Das heißt, ein Großteil der Produkte ist mit Jod versetzt. Also deshalb braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, dass man hier zu wenig Jod zuführt. Und das macht auf jeden Fall auch Sinn, weil Jod sonst über die normale Ernährung eigentlich sehr schwierig zuzuführen ist. Das heißt, Jod findet man ja eher in Meeresfischen und ähnlichen Produkten, was in unserer Ernährung jetzt in Österreich jetzt nicht so einen großen Stellenwert hat.
Wenn wir jetzt über die Ernährung sprechen, und Sie haben schon ein paar Sachen angesprochen, aber ich weiß, oder wir alle wissen, wir nehmen per se jetzt zu viel Salz zu uns, schon an normalen Tagen ohne Chips und DM. Aber wie kann ich meine Ernährung so gestalten, dass ich meinen Salzkonsum vielleicht nicht komplett auslösche sozusagen, aber dass ich zumindest den Salzkonsum etwas senke und mir was Gutes tue?
Also eigentlich geht es mit den Empfehlungen einer gesunden Ernährung einher. Das heißt, hauptsächlich sollten wir unverarbeitete frische Produkte zu uns nehmen und weniger Fertigprodukte. Oder beziehungsweise auch weniger stark verarbeitete Lebensmittel. Wenn uns das gelingt, dann hat man schon einmal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wichtig auch zu wissen ist, Salz unterstreicht natürlich den Geschmack von Lebensmitteln, aber der salzige Geschmack ist jetzt im Gegensatz zum Süßgeschmack beispielsweise nicht angeboren. Das heißt, wir gewöhnen uns an diesen salzigen Geschmack. Und Sie haben vorher so schön dieses Beispiel mit den Salzstreuern angesprochen. Wenn wir den Salzkonsum einfach Schritt für Schritt reduzieren, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass uns dieser zu salzige Geschmack gar nicht mehr schmeckt. Das heißt, wir nehmen dieses Salz dann viel intensiver wahr. Das heißt, jetzt nicht von einem Tag auf den anderen beginnen, jetzt das Salz ganz wegzulassen beim Kochen oder Ähnliches, sondern einfach Schritt für Schritt zu reduzieren. Dann gewöhnt sich auch unser Geschmack an diesen weniger salzigen Geschmack. Andere Tipps können auch sein, wenn wir jetzt zum Beispiel an Brot und Gebäck denken, das ja auch sehr viel Salz enthält, das ist zum Beispiel auch ein Tipp, vielleicht einmal Brot hin und wieder auch selber zu machen. Da kann man den Salzgehalt dann natürlich reduzieren. Man kann viel mit Kräutern und Gewürzen auch im Brot arbeiten oder beispielsweise einen Sauerteig verwenden oder Vollkorn, was von Haus aus einen intensiveren Geschmack hat. Man kann Hartkäse austauschen und Frischkäse verwenden, da hat man auch weniger Salz drinnen. Grundsätzlich auch von Wurstprodukten oder geböckelten, geräucherten Waren einfach weniger zu sich nehmen und auch bei den knapper Zeugs wie Chips und so weiter natürlich dann auch eher auf die Menge achten. Ein Punkt vielleicht auch noch, den man berücksichtigen kann oder sollte, ist die Auswahl von Mineralwasser. Das heißt, auch im Mineralwasser können sehr hohe Mengen an Natrium drinnen sein. Das heißt, auch hier einmal zu schauen, dass man eher natriumarmes Mineralwasser verwendet und in Summe einfach schonende bzw. geschmacksintensive Zubereitungsarten verwenden.
Ich weiß, es gibt diese Gewürzsalze. Gibt es eigentlich einen Ersatz für Salz, der nicht oder weniger schädlich ist?
Also jetzt mal vielleicht ganz kurz noch zu diesen Gewürzsalzen. Das ist ja auch für mich immer beeindruckend, wenn ich in den Supermarkt gehe und diese Vielfalt sehe, von Kräutersalz über Bibabo. Das würde ich jetzt nicht als Alternative hernehmen, weil das ist ein bisschen irreführend, weil man glaubt, man nimmt Kräutersalz und da sind dann viele Kräuter drin und weniger Salz. Dem ist per se jetzt nicht so. Also das ist eigentlich gleich salzig wie alles andere. Es gibt aber schon auch eine Variante. Das sind diese Salze, wo das Natrium mehr durch Kalium ersetzt wird, also durch Kaliumchlorid. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, gerade bei Patienten mit Nierenerkrankungen, die ja nicht nur Natrium, sondern auch Kalium einschränken sollten, kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen. Das heißt, das kann auch in die Richtung negative Auswirkungen haben. Das heißt, eine Alternative zu Salz würde ich jetzt per se nicht nennen, sondern es ist einfach die Summe der Lebensmittelauswahl und des bewussten Umganges mit dem Produkt Salz an sich.
Und vielleicht eben, so wie Sie vorher schon angesprochen haben, Gewürze nehmen, die per se einfach intensiver sind, um die Geschmacksnerven so zu stimulieren und einen guten Geschmack zu erzeugen.
Genau, also ich glaube, das ist das Um und Auf. Und jetzt im Frühling oder im Sommer haben wir sehr, sehr viele Kräuter auch schon in unserem Garten, mit denen man arbeiten kann. Und das empfiehlt sich vielleicht, keine Ahnung, ein paar Blätter Liebstöckel in den Salat reinzugeben. Dann hat man schon ein sehr, sehr geschmacksintensives Erlebnis und braucht nicht mehr so viel zu salzen.
Frau Peil, das war schon die letzte Frage für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Vielen Dank für die Einladung.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns als Belohnung gerne ein paar Sterne da. Und wenn ihr mehr von der Kleinen Zeitung wollt, dann findet ihr unter abo.kleinezeitung.at zahlreiche Angebote. Ich freue mich auf ein Wiederhören in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.